Libratus on Air, der monatliche Talk zum Zeitgeschehen.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Libratus on Air, das Magazin in Kooperation mit Libratus Online. Das ist ein Wochenmagazin, ein Online-Wochenmagazin, herausgegeben und unter der Chefredaktion von Gudula Walterskirchen, die ich auch wieder herzlich bei uns im Studio begrüße. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Seit gestern gibt es im Internet die aktuellste Ausgabe des Libratus Online, aber es gibt auch die zweite Ausgabe von Libratus, das Magazin, ein Printprodukt. Das wollen wir heute gemeinsam besprechen, sowohl die Themen, die im gedruckten Magazin sind, wie auch die wichtigsten Themen der Online-Ausgabe. Und da stoße ich sofort auf eine sehr provokante Überschrift: Wird der Suizid für ältere Menschen zur sozialen Pflicht?
Ja, das ist ja in Österreich nicht so ein heiß diskutiertes Thema wie in anderen Ländern, aber bei uns ja auch mittlerweile der assistierte Suizid. Das heißt eigentlich, jemand hilft mir bei meinem Sterbewunsch. Also ich mache das nicht mehr ganz alleine, denn wenn sich jemand suizidieren will, dann konnte das ja schon bisher machen, so traurig das auch ist, sondern das ist jetzt gesetzlich geregelt. Da gibt es genaue Vorschriften, unter welchen Prämissen das, dieses Gift dann verabreicht werden darf. Das klingt jetzt sehr makaber, aber genau so ist es. Und in anderen Ländern ist man schon viel weiter. Und wir haben da eine sehr kundige Gastautorin gewinnen können, Susanne Kummer vom Imam-Institut, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt und die in ihrem Kommentar da wirklich auf die Auswüchse beziehungsweise einfach auf die logischen Konsequenzen hinweist, nämlich was das in anderen Ländern schon gemacht hat. Und zwar nicht nur mit der einzelnen Person, sondern auch mit der Gesellschaft an sich.
Im Mabe-Institut, ganz kurz, ist medizinische Anthropologie und Bioethik, nur genau, dass wir das hier
richtig
verortet haben.
Ja. Bitte. Und also das heißt, sie beschäftigt sich aus wissenschaftlicher Sicht damit und beobachtet eben auch die internationalen Entwicklungen. Und da hat sich, kann jetzt nur zwei, drei Punkte herausgreifen, weil das ist ein sehr dichter Text, also wirklich absolut empfehlenswert, wenn man sich in diesem Thema einlesen will. Zum Beispiel zeigt sie auf, dass es so ist, dass Studien, zum Beispiel aus Kanada, aber auch aus anderen Ländern, Niederlanden zum Beispiel, ergeben, dass es nicht so ist, wie man uns auch immer wieder erklärt, dass das jetzt fast ausschließlich schwerkrebskranke Personen sind, die unter unerträglichen Schmerzen leiden und sagen, ich halte es nicht mehr aus, sondern in nennen Ländern, wo es schon länger diese Form des Suizids gibt, des assistierten Suizids, des Tötens auf Verlangen, das ist dann noch ein weiterer Schritt, kann man feststellen, dass das eigentlich mehrheitlich oder zumindest zur Hälfte Menschen sind, die angeben oder angegeben haben bei ihrer Verfügung, fürchten sich vor Autonomieverlust, sie sind einfach alt. Ja? In manchen Ländern ist sogar das Altsein an sich schon quasi ein Grund, dass man diesen Suizid beantragen kann. Das heißt, Einsamkeit, alle diese Dinge, die man auf den ersten Blick nicht vermuten würde, dass das ein Grund wäre. Und der zweite wichtige Punkt, der mir auch besonders aufgefallen ist, in Ländern, in Belgien zum Beispiel, gibt es das auch schon länger, in den Niederlanden gibt es schon seit 2006 circa, ich glaube 2006 oder 2002, da ist es jetzt so, dass schon die Krankenkassen aufspringen. Und ein Direktor einer Krankenkasse, den sie zitiert, sagt, naja, also jeder, der sich alte Mensch, hochbetagte, vulnerable oder auch multimorbide, ohne jetzt einen konkreten Schmerzensproblem zu haben, also jeder, der sich suizidieren lässt oder suizidiert, spart dem System Millionen. Und hier müssten die Alarmglocken läuten, weil damit haben wir einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, zu sagen, erstens einmal, der Wert des Menschenlebens ist nicht mehr unverhandelbar und zweitens, er hat schon einen Preis. Und wenn man sich diese Dinge logisch zu Ende denkt, dass man mit kleinen, engen Rahmen beginnt, und das dann immer mehr ausweitet, bis dann ein gesellschaftlicher Druck entsteht. Manche Patienten geben auch an, sie haben deswegen einen Sterbewunsch geäußert, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Also das sind alles Dinge, die die Alarmglocken schrillen lassen sollten in einer Gesellschaft, die angeblich so auf Solidarität bedacht ist und dann ja einen Wechsel dazu macht, der sagt, ja, jetzt geht es nicht mehr darum, dass man das Leben so lange wie möglich lebenswert macht durch Palliativversorgung, durch Schmerzlinderung, sondern dass man sagt, das Töten ist eine Therapie und das ist dann gefährlich.
Ich habe eine berührende Dokumentation gesehen, wo es auch darum gegangen ist, noch gar nicht um einen assistierten Suizid, sondern einfach um das Faktum eines Menschen mit schwerer Demenz. Sein wichtigster Gedanke war, ich möchte niemandem zur Last fallen. Es war gar nicht so sehr, ich verliere mich, sondern ich möchte niemandem zur Last fallen. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was hier sehr stark mitspielt. Und wird in diesem Kommentar von Susanne Kummer auch, Sie haben jetzt zweimal gesagt, es schrillen Alarmglocken, aber gibt es auch Beispiele, wie man dem gegenwirken kann?
Also in westlichen Ländern ist der Trend nicht so, sondern in westlichen Ländern geht der Trend überall hin in Richtung Ausweiten. Ausweiten der Möglichkeiten, eben unter diesem Titel Autonomie. Und es gibt eigentlich, Sie hat zumindest keines erwähnt und ich kenne jetzt auch kein Beispiel von westlichen Ländern, die sagen, wir müssen hier eine ganz strenge Grenze einziehen. Und das wäre eigentlich aber auch der Gesetzgeber bzw. die Gesellschaft gefordert. Und das ist eben das Problem, wenn dann man zwar ständig von Werten spricht, aber sie eigentlich erodieren. Das heißt, und der Grundwert wäre eigentlich für eine Gesellschaft, vor allem wenn sie sich christlich nennt, aber auch darüber hinaus, wenn man sich nur die Menschenrechte anschaut, dass der Wert des Lebens von Beginn zum Ende eigentlich unverhandelbar sein sollte. Und wenn man da beginnt und sagt, na ja, es ist ja die Autonomie und die Selbstbestimmung, das heißt unter dem vermeintlich Guten, ja, wer will nicht autonom sein? Aber der Mensch an sich ist halt einmal nicht völlig autonom. Ich kann als Mensch nicht völlig alleine existieren. Weder wenn ich ein Kleinkind bin, aber auch nicht als gesunder, vitaler Mensch und schon gar nicht im Alter. Das heißt, das aufeinander angewiesen sein, das Hilfe brauchen und in Anspruch nehmen, ist ja eigentlich was Positives. Und mit diesen Diskussionen und mit diesen gesetzlichen Möglichkeiten, die jetzt eröffnet wurden, das war sicher gut gemeint, aber nicht fertig gedacht. Und das ist leider wirklich ein Trend. Und sie warnt dann auch dafür und sagt, wohin geht Europa, wenn nämlich dann die Dystopie der Selbstentsorgung, womöglich aus finanziellen Gründen noch, das heißt die Marktwirtschaft oder sagen wir so das Nützlichkeitsdenken, der Utilitarismus hier auch noch greift für den menschlichen Leben. Und das, muss ich sagen, hat dann eigentlich keine objektiven Kriterien mehr, weil das ist eine rein subjektive Frage.
Jemand, der hier etwas zu sagen hat, es auch tut, aber leider nicht gehört wird, ist die Kirche, oder?
Ja, also die Kirche hätte eigentlich, die katholische Kirche oder die christlichen Kirchen haben hier ja ein klares Statement. Ja? Das haben sie seit 2000 Jahren und darüber hinaus. Aber das Tötungsverbot hat einen Sinn. Und auch das Verbot der Selbsttötung. Das ist ja, heutzutage wird das jetzt nicht mehr so streng genommen wie früher, wo man diese Menschen ja nicht einmal mehr ein kirchliches Begräbnis gestattet hat. Aber als Prinzip, so tragisch die Einzelfälle sind, aber als Prinzip hat es einen Sinn, weil eben genau diese Fragen damit vermieden werden, vor denen wir heute stehen. Und letztlich stellt sich dann die Frage, und das ist für mich als Historikerin eine grauenhafte Frage, nämlich über den Wert des Lebens. Was ist denn wertvolles Leben und was ist denn lebensunwertes Leben? Und da kommen wir schnell von der Selbstbestimmung zur Fremdbestimmung. Vor allem, wenn dann die Kassen Defizite haben und die wirtschaftliche Lage schlechter wird. Und er sagt, naja, wieso wird, und das gibt es in manchen Ländern schon, wieso wird ein Hochbetagter denn überhaupt noch einer komplizierten Operation unterzogen? Wieso fällt uns der noch zur Last? Nämlich nicht nur im Sinne von Arbeit, Pflege, Mangel haben wir am Personal. Also das sind alles Dinge, die dann in diesem Zusammenhang rasch ein Thema werden.
Die schrillenden Alarmglocken wurden schon mehrfach hier erwähnt, allein, dass wir in diesem Gespräch schon wieder über unwertes Leben sprechen müssen, sollte noch einmal zum Schrillen auffordern. In der neuen aktuellen Ausgabe von Libratus Online, Sie hören hier eine Sendung auf Radio Klassik Stephansdom mit der Herausgeberin und Chefredakteurin Gudula Walterskirchen, gibt es einen sehr umfangreichen Artikel über die Neuerfindung des linken Antisemitismus. Ein Thema, das uns auch ziemlich beschäftigt, leider, wie man sagen muss.
Ja, das ist auch ein sehr erstaunliches Phänomen gerade in den letzten Jahren. Wir hätten eigentlich nicht gedacht, wir sind aufgewachsen in einer Zeit, wo das ganz klar war, dass Antisemitismus was Furchtbares ist und wir auch erlebt haben oder erleben mussten, wohin das führt oder führen kann. dass man jetzt plötzlich unter anderen Vorzeichen, muss man natürlich auch sagen, wieder in diesen antisemitischen Kontext bzw. in diese Muster verfällt, ist doch recht erstaunlich. Und unser Autor Stefan Beik hat sich das ganz genau angesehen und ist auch in dieser Materie sehr kundig. Und das Interessante ist, dass der jetzt unter einem anderen Aufhänger kommt. Das ist jetzt für uns in Österreich etwas seltsam, weil nicht dieser Begriff des Antikolonialismus, mit dem können wir jetzt nicht viel anfangen. Österreich hatte nie Kolonien, aber das ist so ein Trend, der aus Amerika kommt und sehr stark von der politischen Linken besetzt ist, also schon seit Jahrzehnten. Dort teilweise auch zu Recht, wenn man denkt, Ureinwohner, wenn man denkt, auch andere europäische Länder, die sehr wohl Kolonien ausgebeutet haben. Also im Prinzip ja auch eine berechtigte Kritik. Aber dieser sogenannte Antikolonialismus, bei dem jetzt alles aufgehängt wird, bis zu dem, dass man nicht mehr Indianer sagen darf, der hat jetzt dermaßige Blüten, und zwar unschöne Blüten getrieben, dass jetzt darum auch vermischt mit Anti-Israel und aber auch wirklich Antizionismus und auch antisemitische Ausfälle provoziert. Und das Denkmuster ist ein ganz verqueres, aber irgendwie in sich wiederum logisches, nämlich zu sagen, wir solidarisieren uns mit den Opfern. Also alle, die kolonialisiert wurden, sind Opfer. Und diese Opfer sind meistens dunkelhäutig und die sind unterprivilegiert. Im Umkehrschluss heißt das, alle, die weiß sind und privilegiert, ja, mit denen begegnet er schon mit Skepsis. Und da Juden nach deren Definition weiß sind und privilegiert, können sie keine Opfer sein. Und dann kommt noch die Rassismus-Theorie dazu und damit werden sie dann zu den Tätern. Das ist in diesem Feld, wenn man sich den Gaza-Konflikt anschaut, natürlich hochkomplex, weil natürlich gibt es hier Opfer im Gaza, zum Beispiel im Gazastreifen, aber es gibt halt auch auf der anderen Seite auch Opfer. Und das Ganze jetzt mit Rassismuskritik aufzuladen, ist halt hochproblematisch und er seziert das sehr gut anhand von Aussagen einzelner Protagonisten dieser Szene, die eben, wie gesagt, meistens aus dem angloamerikanischen Raum kommen, dass das ein gefährlicher Trend ist, weil das durch diese antikolonialistische Theorie den Antisemitismus wieder salonfähig gemacht hat. Wir haben jetzt erst vor kurzem gesehen bei der Berlinale dieser Skandal von dem Regisseur, der dann die Bühne eines Kunst- und Kulturevents benutzt hat, wie es halt heute leider zu oft der Fall ist, um hier politische Thesen und auch teilweise wirklich antisemitische Parolen loszuwerden und beklatscht wurde und dann auch noch den Preis gekriegt hat. Also hier merkt man, hier ist was im Gange. Man hat natürlich auch dahingehend wirklich auch reagiert, was die Festivalleitung betrifft. Aber trotzdem, es zeigt, dass das, was vor 10, 15 Jahren noch undenkbar war, jetzt eigentlich Teil des unter Anführungszeichen normalen Diskurses geworden ist.
Wir befinden uns in einer wirklich seltsamen Zeit, so wie Sie das auch vorhin gesagt haben, dass die eigentliche Kritik am Kolonialismus ja eigentlich etwas Berechtigtes, etwas Gutes ist, so wie viele Dinge. Das, woraus dieser ganze Wokismus entstanden ist, waren ja auch Dinge, die auf Missstände aufmerksam gemacht haben. Aber momentan scheinen wir alles überzeichnen zu müssen.
Ja, das ist immer das Problem, dass oft das Schlechte oder auch das Böse unter dem Deckmantel des vermeintlich Guten daherkommt. Und man muss halt immer das rechte Maß halten. Ja? Das ist so wie auch bei diesen ganzen Gender-Theorien. Natürlich ist es nicht so, das sage ich jetzt auch als Frau, dass man so wie früher konfrontiert war, ja, Frauen können nicht logisch denken. Ja? Das war zu meiner Zeit in der Schule noch bei manchen Lehrern zu hören. Hat mich immer sehr geärgert. Und jetzt übertreiben wir es ins Gegenteil, dass wir jetzt sagen, ja, das ist jetzt alles auch gleichzusetzen mit dem biologischen Geschlecht und das ändere ich jeden Tag. Und jetzt darüber hinaus kann ich auch schon verlangen, dass ich eine Katze bin und auch als Katze behandelt werden muss, weil sonst macht sich dann der andere strafbar. Und da merkt man relativ einfach an diesem Beispiel, dass Dinge, die einmal ursprünglich einen guten oder einen berechtigten, sagen wir mal wertfreien berechtigten Kern hatten, auf einen Missstand oder auf eine falsche Denkschule hinzuweisen oder auf soziale Missstände, dann ins Übertrieben irgendwann einmal pervertieren und dann nicht mehr zum Guten, sondern zum Schlechten eigentlich werden, weil sie gegen den Menschen sind, gegen dem, was dem Menschen gut tut.
Auf dieses Thema werden wir vielleicht im Laufe dieser Sendung noch zurückkommen. Da gibt es nämlich einen Artikel dazu im Libratus, das Magazin in der Printausgabe. Auf einen Artikel möchte ich noch ganz kurz online zu sprechen kommen, den Sie geschrieben haben. Schlagwort ist, wir tun so, als wären wir NATO-Mitglied. Tun wir das wirklich und wer tut das und was sind die Konsequenzen daraus?
Ja, da gab es einen sehr spannenden Vortrag vom Generaltruppeninspektor Stridinger, der ja der oberste im Bundesheer ist und auch enger Berater der Bundesregierung bzw. der Bundesministerin für Landesverteidigung. Und das war in einem etwas kleineren Rahmen gehalten. Und das ist auch natürlich sehr fein, wenn jemand einmal so offen spricht. Und Stridinger hat das sehr klar in diesem Rahmen ausgesprochen, dass wir als österreichisches Bundesheer, als neutrales Land, eigentlich de facto auch militärisch nicht mehr neutral agieren, weil wir bei Übungen auch durch die Mitgliedschaft in der EU bzw. den Vertrag von Lissabon und bei allem, was so passiert, eigentlich schon in der NATO-Befehlsstruktur sind. Also er hat eine Gleichsetzung auch dahingehend gemacht, militärisch, weil eben die Verteidigung de facto Europas bzw. der EU-Länder nicht durch eine EU-Armee passiert, die gibt es ja nicht, sondern durch die NATO, auch für die, die nicht NATO-Mitglieder sind, und das sind ja noch mal ganz wenige. Also das ist das eine, das ist die große Differenzierung, die immer stattgefunden hat. Naja, wir sind zwar bei der EU und haben da eine militärische Klausel oder beziehungsweise eine Beistandsverpflichtung, über die man herumdiskutiert, wie weit die geht, ist es ja eine Klarstellung, eigentlich ist es die NATO. Ja, das ist einmal das eine, was sehr hellend war zu hören. Und das zweite ist, dass eben diese Aussagen, so, wenn zum Beispiel jetzt ein Land angegriffen würde, sagen wir, oder wenn es einen Bündnisfall gäbe, also ein EU-Land ruft den Bündnisfall aus, dann wäre auch Österreich nach Stridingers Ansicht selbstverständlich auch für einen militärischen Beistand verpflichtet, beziehungsweise kann man sich dem nicht entziehen. Da gibt es ja diesen Streit um die sogenannte irische Klausel im Vertrag von Lissabon, weil als wir zur EU beigetreten sind, war ja das überhaupt noch kein Thema, dass das auch was mit Militär zu tun hat. Damals hat man gesagt, das hat nur was mit Wirtschaft, Wohlstand und Freiheit zu tun. Das kam erst nachher. Und da wurden ja aber explizit neutrale Länder ausgenommen, weil sonst hätten wir den niemals unterschreiben können. War ja damals schon eine große Diskussion. Und hier hat man dann den Eindruck, dass die normative Kraft des Faktischen, ja, jeglichen politischen Entscheidungsfindungsprozess umgeht, beziehungsweise sogar jetzt, das ist ja auch eine Verfassungsbestimmung, die Neutralität in der Verfassung steht. Das heißt, bei den ganzen Diskussionen, ob man jetzt das Bundesheer für die Grundwehrdiener um 2 Monate verlängert oder nicht, ich halte das für ein bisschen Ablenkungsmanöver, diskutiert man nicht mehr die Grundfragen. Weil es wurde nie im Parlament diskutiert, ob wir das so machen wollen. Es wurde auch nie die Bevölkerung befragt, ob ihr das so recht ist. Im Gegenteil, es sind ja 80% ungefähr der österreichischen Bevölkerung ja für die Neutralität. Ja? Und das heißt, war für mich sehr spannend zu sehen, dass hier im Bundesheer selber und auch offensichtlich in der Regierung, weil der Herr Stridinger wird das jetzt da nicht nur als Privatperson sagen, der wird sich da schon abstimmen, nehme ich an, er ist ein Profi und auch verpflichtet seinen Dienstgebern, dass das eigentlich eine völlig andere Diskussion mittlerweile schon ist, beziehungsweise gar keine Diskussion mehr, sondern dass wir von der Befehlskette her, was ja auch nur logisch Sinn macht, ein Teil schon der NATO-Strukturen sind. Und zum Beispiel durch Sky Shield würde sich das dann noch verstärken, weil wenn das Konzept so kommen wird, oder ich meine, es fehlt das Geld dafür, aber sollte es so kommen, dann kann ich ja nicht als kleines Land erst einmal reagieren, wenn dann schon irgendwo was losgeschickt wurde, sondern braucht es natürlich eine abgestimmte Vorgangsweise. Und das bestätigt das, was viele Kritiker eigentlich schon lange monieren, dass es eine de facto Abschaffung der Neutralität gibt oder zumindest eine, die man nicht mehr beachtet. Und das sollte man halt schon öffentlich diskutieren und darum auch der Antrieb, das durch diesen Artikel auch zur Diskussion zu stellen.
Da liegt viel Zündstoff in dieser Aussage und in diesem Artikel. Ein kompletter Richtungswechsel, der vollzogen wurde, ohne dass wir ihn gemerkt haben. Das war Gudula Walterskirchen. Sie ist Chefredakteurin und Herausgeberin von Libratus Online, aber auch von Libratus das Magazin. Der zweite Teil unserer Sendung beschäftigt sich jetzt mit der Printversion. Das ist Heft Nummer 2. Es steht hier zwar Heft Nummer 1 drauf, weil das erste eine Nullnummer war.
Naja, es ist so, wir rechnen immer im Jahreszyklus. Also es gibt 4 Ausgaben pro Jahr und das erste Heft, die erste Ausgabe, ist im Herbst 25 erschienen und darum fangen wir wieder von vorne. Also wir haben 2 Erstlinge dahingehend.
Ja. Links gegen rechts ist das Motto. Da ist sehr viel unter diesen wenigen Worten zu subsumieren.
Ja, also wir versuchen bei diesen Printheften, hat fast 100 Seiten, also das ist schon ein ordentlicher Umfang, immer bewusst Schwerpunkte zu setzen, um gewisse Themen noch zu vertiefen. Also das ist nicht nur ein Best-of von den Online-Ausgaben, sondern das ist eine eigene Ausgabe mit eigenen speziellen Inhalten für Print. Und in diesen Heften wollen wir besonders brisante Themen der Zeit aufgreifen, die aber oft nur sehr oberflächlich und schlagwortartig behandelt werden. Und links gegen rechts, das heißt, dieser ganze Kampf, der da jetzt passiert, ja, das ist ja kein Nebenschauplatz, sondern das ist einer der Hauptschauplätze derzeit. Und gleichzeitig haben wir aber, wenn man sich ansieht, das Wahlverhalten der Bevölkerung, eigentlich eine Auflösung von Ideologien bzw. von diesen Zugehörigkeiten. Das heißt, von oben wird versucht, zu spalten oder zumindest klar zu definieren, was ist links, was ist rechts, gleichzeitig was ist gut, was ist böse, das ist jetzt die andere Dimension. Aber im Wahlverhalten haben wir noch nie so viele Wechselwähler gehabt wie heutzutage. Und das betrifft nicht nur Österreich, sondern das ist in allen Ländern, zumindest in Europa, ganz klar zu sehen. Es gibt eine Vielzahl von Parteien, die verschwinden, die neu gegründet werden. Das heißt, es ist eigentlich eine Zersplitterung der alten, klar getrennten ideologischen Lager, die halt meistens eine linke und eine rechte war. Und dieser Gegentrend, das heißt, die Bevölkerung steht eigentlich ganz woanders. Die sind sehr themenorientiert. Das sieht man ganz immer auch klar bei den Wahlanalysen. Das heißt, die Probleme, die die Menschen haben, da schauen sie dann, wer bietet mir da die besten Lösungen an, und der wird dann gewählt. Das heißt, die Ideologien dahinter sind offenbar zweitrangig. Im Gegenteil ist aber dann die politische Inszenierung und auch die mediale Berichterstattung, muss man dazu sagen, hier wird immer noch ganz klar zugeordnet. Und zwar oft, dass sich die Betroffenen wundern, warum sie da in so einer Zuordnung vorkommen. Die Mitte ist abgeschafft. Und eigentlich befindet sich aber der Großteil der Bürger genau in dieser Mitte, zumindest dann nach Eigendefinition. Und es ist ja auch gut, dass Extreme wenig Zuspruch finden. Aber diese Spannungsbogen, allein der ist schon eine Analyse wert. Und das Zweite, was wir auch machen wollten in diesem Heft, dass wir auch zeigen, wohin solche theoretischen Konstrukte oder auch so ideologische Spaltungsversuche und auch passiert ja auch, indem man zum Beispiel, was weiß ich, Parteien verbieten will, weil sie sagen, die sind rechts und die müssen verboten werden, aber wohin auch letztlich Spaltungen in Gesellschaften führen. Und da haben wir einen auch sehr spannenden Artikel einer Kollegin, die viele Jahre in Irland gelebt hat und auch mit einem Iren verheiratet ist. Und wir wissen ja, Nordirland ist ja uns allen noch sehr präsent, diese gewalttätigen Auseinandersetzungen, der Terror, der da passiert ist, die vielen Toten. Und wenn man ihren Bericht liest, merkt man, das hat sich eigentlich, außer dass man nicht beständig aufeinander schießt, bis heute nicht geändert. Das heißt, diese Frontstellungen, diese emotionalen, auch sogar räumlichen, da gibt es Dörfer, wo nur Katholiken wohnen und Dörfer, wo nur Protestanten wohnen, ja. Also die miteinander eigentlich nichts zu tun haben wollen oder schon, auch wenn sie es versuchen, keine Chance haben, aufeinander zuzugehen, also ganz schwierig. Und das Ganze ist Jahrzehnte her. Das bedeutet auch, dass man vielleicht ein bisschen nachdenkt, bevor man agitiert gegeneinander, wohin das führen kann und welche weitreichenden und langfristigen Konsequenzen das haben kann. Und die andere Dimension, die wir uns sehr genau angesehen haben, war natürlich auch im internationalen Vergleich. Also wir haben aus verschiedenen Ländern Beispiele, aus Polen zum Beispiel, was die kommunistische Vergangenheit mit der Gesellschaft dort gemacht hat. Aber auch in Bereichen wie zum Beispiel der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Überall spielen diese Ideologien hinein, beziehungsweise Denkschulen. Manchmal ist es auch gut, weil dann kann der Bürger sagen, gut, ich bin mehr so in die liberale Ecke und dann wechseln wir, wenn das Konzept nicht hinhaut, halt wieder auf das andere. Das ist eigentlich die Grundidee der Demokratie. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt einen Bereich, und heutzutage ist es der rechte Bereich, also alles, was als rechts definiert wird, was auch oft fragwürdig ist, wenn man das jetzt dann noch moralisch auflädt und sagt, das eine ist gut und das andere ist böse, dann hebelt es eigentlich die demokratischen Prozesse aus, weil dann habe ich nämlich keine Wahl mehr. Und das zu hinterfragen und zu beleuchten und in die Tiefe zu gehen, das ist der Ansporn und Anspruch dieses Heftes.
sagt Gudula Walterskirchen und hat damit tatsächlich zwei der Artikel, auf die ich zu sprechen kommen wollte, instinktiv herausgegriffen, nämlich Nordirland und Polen. Das Heft, Sie haben es schon erwähnt, hat über 90 Seiten, ist aufgeteilt, auch das ist schon ein bisschen so durchgeklungen, in vier große Abteilungen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und als letzter Teil Gesellschaft, Kultur und Religion. Wie kommt man zu diesem Magazin, zu der Printversion?
Also man kann es bei uns bestellen, beim Aboservice at libratus.online. Also man muss nur auf die Website gehen, Libratus Online, dann findet man das. Und seit gestern gibt es auch in allen großen Buchhandlungen, auf allen Bahnhöfen im deutschsprachigen Raum, ist auch natürlich in Österreich, und speziellen Buchhandlungen auch das Heft zu kaufen. Das heißt, da kann man vorbeigehen. Und wenn man sagt, ich möchte es aber beim Trafikanten ums Eck kaufen, dann kann man es dort bestellen lassen. Das heißt, es ist gelistet und man kann ein Einzelheft, günstiger sage ich gleich, ist es das Abo zu nehmen. Also das ist ein großer Vorteil, kriegt man es bequem ins Haus geschickt und spart sich den Weg. Aber man kann, wie gesagt, auch gerne mal hineinschauen, kann auch online ein bisschen hineinblättern. Also da gibt es auch eine Möglichkeit, einen Link, wo man ein bisschen einen Blick ins Heft machen kann. Und darum wollen wir das immer näher an den Bürger, an den Leser heranbringen, weil wir finden, dass sehr viele Dinge heutzutage sehr oberflächlich abgehandelt werden und man zu wenig in die Tiefe geht. Und da wir nur viermal pro Jahr erscheinen, hat auch jeder, der sich dafür interessiert, genug Zeit, sich da hinein zu vertiefen. Also die bewusste Entschleunigung und die bewusst auch eine Vertiefung im Gegentrend zum Schnellen und Oberflächlichen.
Sagt Gudula Walterskirchen, eine Abschlussfrage noch. Wenn ich mir die Autorinnen und Autoren ansehe, dann gibt es natürlich ein paar Namen, die bekannt sind, auch schon von der Online-Ausgabe. Aber es sind doch einige andere Namen auch dabei. Wie finden Sie die Damen und Herren für so ein Magazin?
Ja, wir versuchen immer eine Mischung zu machen, also unseren Stammautoren natürlich, klarerweise, die sind die tragende Säule, aber auch, um den Bogen etwas weiter zu spannen, immer wieder auch Gastautoren für jede Ausgabe. Ja, die finden sich, indem man Empfehlungen bekommt, indem man ein interessantes Buch liest, irgendwo einen interessanten Beitrag, jemanden auch zum Beispiel bei einer Veranstaltung als Vortragenden kennenlernt oder auch Menschen, wo man immer schon gedacht hat, oder auch unsere Autorinnen und Autoren sind sehr, sehr gut vernetzt und denen fällt auch immer wieder jemand ein, jemand interessanter, neuer, der vielleicht oder die sonst nicht so zu Wort kommt. Also das ist uns auch ein großes Anliegen. Personen, es gibt so viele kluge Menschen mit so unglaublich viel Wissen und so interessanten Thesen, die sonst nicht so zu Wort kommen in den üblichen Medien, die man halt sonst so konsumiert, und denen einmal Gehör zu verschaffen.
Das war Libratus On Air, das Talkmagazin auf Radio Klassik Stephansdom in Kooperation mit Libratus Online. Danke an Gudula Walterskirchen für den Besuch und die Expertise.
Herzlich gerne.
Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier auf Radio Klassik Stephansdom. Auf Wiederhören, sagt Christoph Wellner.
Das war Libratus On Air, der monatliche Talk zum Zeitgeschehen.